Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Vor 50.000 Jahren, fängt schon ganz gut an, finde ich, lief eine Frau, die hieß Sandy, weil sie aus so einer sandigen Gegend kam. Man sieht sie hier. Vor 50.000 Jahren also ging diese afrikanische Frau durch die Mittelsteinzeit oder was immer vor 50.000 Jahren war. Und Sandy fragte sich oft, ob diese Wälder, diese Wüsten, diese Berge, diese Flüsse, die sie dadurch streifte, ob das eigentlich ihre Heimat ist oder eher eine Fremde voller Gefahren. Diese Welt, durch die sie da streifte, versorgte sie mit Nahrung, süße Früchte. Manche dieser Früchte waren giftig. Diese Welt spendete Regen und wenn es regnete, dann blühte alles auf. Aber dieser Regen ließ auch Flüsse anschwellen, sodass sie dich wegreißen konnten, sodass du nie wieder gefunden wurdest. Diese Welt war überspannt von einem traumhaft schönen Nachthimmel, von einer Mondscheibe, die dir nachts den Weg beleuchtet, von einer Sonne, die dich tagsüber wärmt. Aber der gleiche Himmel konnte die Welt mit Blitz und Sturm und Donner überziehen, diese Hitze, diese Sonne deine Haut verbrennen. Und wenn es ganz blöd kam, Wälder in ein Flammenmeer verwandeln. Also was ist das für eine Welt? Ist das Heimat, in der Sandy geborgen ist? Oder ist das eine Fremde, in der es ganz schön viel Gefahren gibt? Kommt nach jedem Winter zuverlässig ein Sommer? Geht diese Sonne, die da jetzt da hinten untergegangen ist, geht die morgen zuverlässig wieder auf? Werden die Geister der Savanne die Antilopenherde auch dieses Jahr wieder hier durchschicken, dass unser Volk nicht verhungert? So. Vor 500 Jahren, da sind wir also schon näher an unserer Zeit, da saß San Diego, so würde ich ihn mal nennen. Das ist ein Doppelname übrigens. Der saß an der Reling eines spanischen Schiffes nachts um 3 bei seiner Wache. Hinter ihm tausende von Meilen Wasser, vor ihm tausende von Meilen Wasser. Irgendwo da hinterm Horizont angeblich die neue Welt mit all ihren Träumen. Und er sitzt da nachts und über ihm ein Sternenzelt, an dem manche auf diesem Schiff irgendwie die Richtung bestimmen können. Um ihn herum seit ein paar Tagen günstige Winde, unter ihm eine schwarze Tiefe, seiner Meinung nach im Wesentlichen gefüllt mit Seeungeheuern. Und San Diego fragt sich, was ist das für eine Welt, in der ich lebe? Dieser Schauer des Ausgeliefertseins da auf dieser Nussschale da draußen vermischt sich mit dem Glück der Erfahrung, dass diese Winde dich über diese Untiefen hier drüber tragen. Was ist das für eine Welt? Vor 5 Jahren schloss Sandra, ihr merkt, die haben alle Namen alle miteinander zu tun, ne? Schloss Sandra ihr Studium ab und sie zog für ihre erste Stelle in eine neue Stadt. Und an jenem Samstagabend, wo sie in ihrer kleinen Wohnung sitzt und um sich herum Umzugskartons und die Freunde aus der alten Stadt, die ihr geholfen haben beim Umzug, sind schon wieder auf dem Heimweg und sie sitzt da, vielleicht auf ihrem Bett. Der Stadtlärm, dieser fremde Lärm, den sie noch nicht kennt, dringt durch die gekippten Fenster rein an ihre noch kahlen Wände. Da macht Sandra die gleiche Erfahrung wie Sandy vor 50.000 Jahren und fragt sich, bin ich in dieser Welt zu Hause oder verloren? Also ich habe ein Studium, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Arbeitsstelle gefunden. Wie gut das alles gelaufen ist, ja. Und gleichzeitig bin ich hier allein, fremde Straßen, keine bekannte Menschenseele und irgendwie nicht das sichere Wissen, wie sieht so ein Tag in dieser Stadt morgen eigentlich aus? Also, sie hat das niemandem erzählt, aber in dieser Wohnung da, in ihrer ersten Nacht in dieser Stadt, hat sie so ein klein bisschen Angst vor der Zukunft. Vor 5 Monaten schreit eine Frau vor Schmerzen und ein Mann ist ein bisschen überfordert, aber gleichzeitig geschieht etwas vom Schönsten, was man sich denken kann. Ein Kind wird geboren. Es bekommt den Namen Arthur. Und dann vor 3 Monaten Fiona. Und die Eltern fragen sich so eine ähnliche Frage. Was ist das auf der einen Seite für eine wunderschöne Welt, in der wir am Wunder des Lebens beteiligt sind? Und gleichzeitig, was ist das vielleicht auch für eine gefährliche Welt, für die wir dieses Kind vorbereiten und in die wir es dann irgendwann ziehen lassen? Also, was wird dieser kleine Mensch wohl erleben in dieser Welt? Wie ist das, was wird das für ein Leben sein, wenn man 2019 geboren wurde? Keiner von uns kann sich das vorstellen, wie das in 100 Jahren sein wird. Ist diese Welt unser Zuhause? Das ist die Frage. Oder ist es die Fremde, in der so kleine Menschen irgendwie überleben? So. Und ihr ahnt schon, es ist irgendwie eine Mischung. Die Themenreihe, die heute beginnt, beschäftigt sich mit der Grunderfahrung dieser Mischung. Und die hat jeder Mensch in dieser Welt schon mal gemacht, mehr oder weniger. Und diese Grunderfahrung, die lässt diese Frage entstehen, worauf in dieser Welt kann man sich eigentlich wirklich verlassen? Deswegen haben wir sie grundlegend genannt. Worauf in dieser Welt kann ich mich wirklich verlassen bei all diesem Hin und Her, dem Schönen und dem Schwierigen in dieser Welt? Die Themenreihe beschäftigt sich mit dem Text, der tatsächlich die Bibel eröffnet und der auf diese Frage eine ganz grundlegende Antwort gibt. Das erste Kapitel der Bibel beginnt mit dem Wort, mit den Worten am Anfang. Am Anfang. Und wir schauen da rein in 6 Predigten. Irgendwie läuft es gerade nicht mehr. Klick mal einmal weiter. Ich glaube, du musst, genau. In 6 Predigten. Und der Gedanke war, wir schauen in eine der beiden Schöpfungserzählungen. Es gibt 2. Die Bibel erhält 2. Wir gucken aber nur in eine. Und zwar immer in so kurzen Abschnitten. Also das ist relativ ungewöhnlich, sich 6 Wochen lang mit ein und demselben Text zu beschäftigen. Immer nur so kurze Abschnitte. Und mein Vorhaben ist, keine Predigt dauert länger als 20 Minuten. Das werde ich heute schon nicht schaffen. Aber sagen wir mal 23 oder so. Ja, also mehr so kurze Abschnitte. Es wäre ein kleines Wunder, wenn das gelingt, aber das ist nicht das, worauf man sich verlassen kann übrigens im Leben, die Predigtlänge des Pastors. Aber gut, was in dieser Reihe nur am Rande eigentlich gar nicht so sehr vorkommen wird, ist die Frage, ob eigentlich die Bibel oder die Naturwissenschaften recht haben, wenn es um den Beginn des Universums geht. Diese Frage wird höchstens indirekt irgendwie beantwortet, weil diese Frage ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man fragt, hat eigentlich ein Anatomieprofessor recht, wenn er den weiblichen Körper beschreibt, oder ein Poet, der eine schöne Frau besingt? Wer von den beiden hat eigentlich recht? Diese Frage macht wenig Sinn. So ähnlich ist das, wenn man sich fragt, haben eigentlich diese Texte recht oder die Naturwissenschaft? Die Zeit, in der diese Texte entstanden, die fragt nach dem Anfang, oder diese Texte fragen nach dem Anfang, die Zeit, die Menschen damals fragten nach dem Anfang, aber aus anderen Gründen als wir. Wir wollen irgendwie wissen, wie war das, wann war das? Der Mensch fragte damals stärker nach dem Anfang, weil er wissen wollte, in was für einer Welt lebe ich? Wer trägt die? Wer erhält die? Es geht irgendwie viel stärker ums Heute, als um was war am Anfang. Man fragte nicht naturwissenschaftlich, man fragte existenziell. Das ist die Stärke dieser Texte. Darum interessiert mich dieser Text. Zum Urknall hat dieser Text eigentlich gar nichts zu sagen. So. Aber ob man in dieser Welt geborgen sein kann, hat er was zu sagen. Dieser Text, den wir anschauen, steht in Genesis 1, 1. Mose 1. ehrlich gesagt noch 2, 3 Verse vom 2. Kapitel dazu. Der, der die Kapiteleinteilung gemacht hat, hat da nicht so ganz klug das gemacht. Das wurde relativ spät erst gemacht. Es gibt aber eine 2. Schöpfungserzählung, um die kümmern wir uns nicht. Aber ich will sie wenigstens erwähnt haben, dass ihr wisst, von welchem Text wir reden. Es geht in dem einen hier, um den wir uns kümmern. Das ist dieser Text mit diesen 7 Tagen. Ja, am ersten Tag macht er das, am zweiten das. Der 2. Text, das wäre der mit Adam und Eva und der Schlange und dem Baum und so. Die spannendere Geschichte eigentlich, aber wir kümmern uns um den ersten. Der mit den 7 Tagen. Ein paar Grundbasics, die man wissen sollte. Dieser Text hier, Genesis 1, ist relativ jung. Also aus unserer Sicht ist er natürlich auch alt. Aber er entstand wahrscheinlich während des babylonischen Exils. Also so roundabout 6. Jahrhundert vor Christus. Der andere Text da drüben, der mit Adam und Eva, der ist älter. Man könnte sagen, die müssten eigentlich umgekehrt in der Bibel stehen. Es fängt mit dem Jüngeren an, dann kommt er nicht erst der Ältere. Die Begründung dafür, warum dieser jünger ist und der älter, also woran man das festhalten kann, erspare ich euch, wegen dieser 20 Minuten, die ich da anpeile. Aber sie sind, wenn man so ein bisschen seriös bleiben will, ziemlich unzweifelhaft. Also da sind sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen, dass dieser Text so ungefähr im 6. Jahrhundert entstand. So ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. So, man müsste vielleicht sagen, Sandy hätte den 2. lieber gemocht, den älteren. So alt ist er natürlich auch nicht, 50.000 Jahre, ja? Beide Texte haben ihre Vorläufer. Beide Texte entstanden in Zeiten, als es viele Schöpfungsmythen gab in verschiedenen Religionen. Und weil die Texte daran anklingen, kann man davon ausgehen, die unter deren Händen und durch deren Gedanken diese Texte entstanden, kannten einige dieser Schöpfungsmythen. Also sumerisch, babylonisch, so altorientalisch, ägyptisch. Und man sieht da Parallelen, aber dann sieht man auch große Unterschiede. Und diese Unterschiede sind das, was diese Texte so wertvoll und einzigartig macht in dieser Zeit. So, Genesis 1 ist, das sollte man noch im Hinterkopf haben, ist ein Kunstwerk. Also der ist unübersehbar bewusst genau so geformt, wie er geformt ist. Die Formulierungen reimen sich zwar nicht, ja, dann wäre es ja noch unübersehbarer, aber es kommen immer wieder gleiche Formulierungen vor. Der Text hat eine richtige Architektur. Und da steckt auch schon ein bisschen Sinn drin, denn dieser Text möchte sagen, das ist der Grund, die Architektur unserer Welt. So auf dem Grund stehst du. So. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Text ist, Genesis 1 jetzt, sozusagen das Ergebnis eines langen Nachdenkens über Gott und diese Welt und relativ, biblisch gesehen, ein jüngerer Text. Ich sag mal, Mose kannte diesen Text nicht. Jesaja kannte diesen Text nicht. David, 7 Tage, nie gehört, muss man so sagen. Jesus, ja, der kannte ihn. So, jetzt schauen wir die ersten 2 Verse an. Und der Video am Anfang hat das vielleicht schon ein bisschen deutlich gemacht. Heute geht es ums Chaos. Also heute wird es noch nicht so ganz schön und so mit Tieren und Bäumen und was da so alles kommt. Ne? Es ist noch Chaos. Dieser Text geht so, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Urflut, und der Atem Gottes bewegte sich über dem Wasser. Das ist übrigens meine eigene Übersetzung, das ist allerdings auch kein Kunstwerk, also so ganz viel anders kann man den nicht übersetzen als so. Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Urflut, und der Atem Gottes bewegte sich über dem Wasser. Großartiger Text, finde ich. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist die Überschrift. Deswegen habe ich sie da fett gemacht. Bereshit ist das erste Wort. Das könnt ihr euch einfach mal merken. Einfach mal die Bibel so beginnt. Kann man sich mal merken. Bereshit. Be ist der, sozusagen der Artikel. Be am Anfang. Reshit ist der Anfang. So fängt die hebräische Bibel an. Wann dieser Anfang ist, uninteressant für den Text. Was vor diesem Anfang war, bleibt ein Geheimnis, soll auch ein Geheimnis bleiben. Man kann fast sagen, was vor diesem Anfang war, wäre fast ein bisschen kindisch zu fragen. Also ein Naturwissenschaftler kann natürlich sich dieser Sache so annehmen, aber der Text fragt das nicht. Luther wurde mal gefragt, was hat Gott denn gemacht, bevor er die Welt erschaffen hat? Und dann hat Luther gesagt, er hat Routen geschnitzt für Leute, die solche Fragen stellen. Also, Schaut man in die anderen Schöpfungsmythen, das ist immer interessant, was wurde denn in anderen Völkern gedacht, weil dieser Text entstand und Leute haben gewusst, was in anderen Völkern gedacht wurde, da merkt man, da geht's oft ums Vorher. Da wird irgendwie sowas beschrieben. Da werden nämlich immer erst die Götter geboren, oder nicht immer, meistens erst die Götter geboren und durch die Geburt der Götter kommt dann irgendwie die Welt auch so ins Leben. Da gibt's also ein Vorher, nämlich die Götterwelt. Hier nicht. Keine Götter. Gibt's sonst nicht. Ein Volk, das sagt, wir verehren nicht nur einen Gott, das ist an sich ja schon speziell, sondern wir verehren den einzigen Gott, der überhaupt existiert. Und das ist der Weltenschöpfer. Die Welt, in der du lebst, hat ihren Anfang in Gott. Ich meine das nicht naturwissenschaftlich, ich meine das existenziell. Also so eine Welt ist das, über die du da läufst, die dir manchmal Sorge macht und die dich manchmal freut. Sie hat ihren Grund in Gott, zum Glück. Deswegen kann sie zu Hause sein. Am Anfang schuf Gott, das Wort, was da steht, ist Bara. Und das ist sozusagen eine Wortschöpfung dieses Volkes, das Gott als einen kennengelernt hat, der die Quelle, der selbst die Quelle von allem ist. Und da ist dieses Wort entstanden, was schwer zu übersetzen ist. Die älteren Texte, zum Beispiel eben Genesis 2, kennt das Wort noch nicht. Bara. Es wird immer nur für Gott benutzt. Also wo es vorkommt in der Bibel, ist es immer Gott, der Bara macht. Menschen können Bara nicht. Und es wird nie ein Stoff genannt, aus dem gemacht oder geschaffen wird. Also Schaffen oder Schöpfung ist sozusagen kein richtig gutes Wort, für keine richtig gute Übersetzung, aber es gibt auch keine bessere. Schaffen tun wir ja auch, ne? Also vor allen Dingen die Schwaben gehen schaffen. Oder wir sagen dann Wertschöpfung. Aber irgendwas brauchen wir, woraus wir Wert schöpfen. So. Bei Gott nicht. Schuf einfach. Bara. Himmel und Erde. Gott schafft Himmel und Erde. Finde ich wunderschön. Gott schafft nicht das Universum. Also das steht jedenfalls nicht hier. Nicht das Weltall, nicht den Kosmos. Warum nicht? Weil solche Worte kennen die Autoren nicht, solche abstrakten Worte. So abstrakt denken sie gar nicht. Vielleicht meinen sie das Gleiche, ja, aber sie sagen Himmel und Erde. Wunderschön. Nämlich das, wo wir leben. Also die Erde, auf der du so rumläufst, der Ackerboden, in den du reingreifen kannst, das Sternzelt, was du so nachts da über dir siehst, so Himmel und Erde, das Dach, was sich da irgendwie, unter dem wir alle schlafen, unter dem wir alle leben, unter dem wir alle lieben. Also um euch den Charakter dieses Textes so ein bisschen lieb zu machen, vielleicht sagst du, ja, ich fände es schöner, da ständ Kosmos, das wäre ja richtiger oder so. Kannst du dich mal fragen, ist Kosmos wirklich dein Zuhause? Also lebst du im Weltall? Gibt dir das Heimat? Oder nicht viel mehr Himmel und Erde? So, der Text redet sozusagen von deiner Welt, so, durch die du gleich nach Hause radelst oder mit dem Auto fährst oder was. In dieser Welt, zu dieser Welt, sagt dieser Text, die hat in Gott ihren Grund. Natürlich die ganze, aber sie nennt das mit ganz handgreiflichen Dingen. Himmel und Erde, kann man ansehen, kann man anfassen zum Teil. Dann kann man sich nämlich geborgen in ihr fühlen. So, und dann Vers 2, der jetzt dem Thema heute ihren Namen gibt. Die Erde war wüst und leer. Jetzt muss man sich ja eigentlich sofort schon fragen, ach, die Erde ist schon da jetzt, oder wie? Also, wo kommt die denn jetzt plötzlich schon her? Konservative Bibelausleger würden sagen, ja, im ersten Vers ist sie ja geschaffen worden, ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, deswegen ist die Erde schon da. Das ist aber die Überschrift. Das, was die Überschrift sagt, das passiert erst. Also Himmel und Erde werden eigentlich erst, ich glaube, am dritten Tag, also das dauert noch ein paar Wochen, bis wir über diesen Vers sprechen, wo Himmel und Erde geschaffen werden. Die sind eigentlich noch nicht da. Wenn du den Text mit heutiger Logik liest, dann ist das schwierig oder du musst es halt irgendwie glatt bügeln. Du kannst den Text auch einfach mal so lassen und das, was aus deiner Sicht nicht logisch ist, zu sagen, ja, aber für Menschen damals war das genau so richtig. Die haben sich Gedanken gemacht. Die Schöpfung hat noch nicht begonnen hier. Trotzdem ist da irgendwie schon was. Und zwar ungefähr das Gegenteil von Schöpfung. Was da steht ist, Tohu wa bohu, das kennt man ja manchmal heute noch, ne? Kommst ins Kinderzimmer, sagst hier, ja, Tohu wa bohu. Also, und nur das Wörtchen Tohu weiß man so richtig, was es heißt, nämlich Wüste, Leere, sowas. Und dieses Bohu gibt es, das heißt so was Ähnliches, aber das gibt es immer nur im Zusammenhang mit Tohu. Also, es gibt es alleine nicht. Das ist die lebensfeindliche, furchtbare, tödliche Wüste. Wir haben vorhin ein paar Bilder gesehen, die sieht zwar schön aus, aber ja, es ist nicht so ganz einfach zu sagen, was genau gemeint ist, aber so etwas in dieser Richtung, auch die Öde oder so, die Lebensfeindlichkeit. Es ist gemeint Chaos, und zwar im Sinne von grauenhaftem Chaos. Da willst du nicht hin. So. Das ist das schlimmer als das Zimmer deiner Kinder oder deines Mitbewohners vor ein paar Jahren oder so. Also schlimmer Tohuwabohu. Tohuwabohu ist das Gegenteil der Schöpfung. Das, wogegen sich die Schöpfung aber dann durchsetzen wird. Das ist der großartige Gedanke da drin. Da schafft Gott etwas und das verdrängt das Chaos. Himmel und Erde begrenzen das lebensfeindliche Chaos und schaffen da drin einen Raum, in dem du zu Hause sein kannst. Und dann ist da Finsternis über der Urflut. Also Wasser ist auch schon da. Ja, die Urflut irgendwie. Das Gegenteil von festem Boden. Das ist nicht einfach nur Meer, das ist was Schlimmeres. Das ist so ein grauenhafter Abgrund. Dieser San Diego, oder wie der hieß, der auf dem Schiff da nachts, der hätte vielleicht ungefähr beschreiben können, wie sich das schon auf unseren Meeren anfühlt. Wenn unter dir so ein Urgrund, der dich verschlucken könnte. Und über dieser Urflut Finsternis, totale Dunkelheit. In vielen Schöpfungsmythen, den anderen, ist Finsternis das, was vorher war. Und Flut kommt da auch vor. Manchmal auch so eine Art Schlamm irgendwie. So. In Babylon zum Beispiel, im babylonischen Schöpfungsmythos, da kämpft ein Gott, Marduk, so ein kleiner Untergott oder so irgendwie. Der Kampf kämpft gegen Tiamat. Und die ist so ein Seeungeheuer in dieser Urflut. Und das Wort hier, das heißt Tehom. Manche sagen, na, Tehom, Tiamat, ähnliche Vokale, hat das was miteinander zu tun? Ist ein bisschen Spekulation, ehrlich gesagt. Aber da, in diesem anderen Schöpfungsmythos, da ist es sozusagen ein Kampf gegen dieses Ungeheuer, das irgendwie auch die Großmutter von Marduk war. Aber, wenn ich das richtig begriffen habe. Und er besiegt sie dann und dann zerteilt er dieses Ungeheuer und aus dem einen wird der Himmel, aus dem einen Teil und aus dem anderen der Boden, die Erde. Also, im Unterschied hierzu, ja, Urflut, aber kein Kampf. Kampf ist nicht nötig. Ungeheuer auch nicht. Braucht Gott alles nicht. Ja? Die Welt, in der du lebst, ist nicht die Folge einer Schlacht. Nö. Sondern die Begrenzung vom Chaos. Und Gott macht das einfach mal so. Aber, dass ohne Gottes Schöpfung, ohne einen Anfang, das alles irgendwie grauenhafte Dunkelheit wäre. Lebensfeindliches Chaos. Das wird hier gesagt. Und vielleicht kannst du mal überlegen, das kennen wir doch noch ein bisschen. Das spüren wir doch manchmal. Diese Erfahrung, dann, wenn die Angst so richtig groß wird in diesem Leben. Das passiert nicht jeden Tag, hoffe ich. Aber das kennen wir doch. Im besten Fall sind das einfach nur Albträume. Aber dieses Gefühl von völliger Verlorenheit. Im schlimmeren Fall sind es Albträume, die real werden. Wenn dir im Leben alles wegbricht, wenn dir alles wegschwimmt sozusagen, Urflut, ne? Wenn es dunkel wird, wenn du keinen Ausweg mehr siehst und eigentlich auch sicher bist, es gibt eigentlich auch keinen. Du ins Bodenlose fällst, dann das, wo man Panik zusagt, keine Luft mehr kriegst. Das haben wir nicht dauernd, aber wenn du das überhaupt nicht kennst, dann, ich fürchte, dann kommst du irgendwo noch auf die Welt. Also das erleben wir alle mehr oder minder immer mal. Und manchmal auch schlimm. Das Gefühl des Ausgesetztseins im Chaos. In den Bergen sagt man ausgesetzt sein, dann, wenn du ganz viel Luft unterm Hinter hast und ganz wenig noch, wo du drauf laufen kannst oder dich festhalten kannst. Das nennt man dann ausgesetzt. Also dieses Gefühl, ich habe keinen Boden mehr. Hier kann ich eigentlich, und wenn dich die Panik ergreift, hier kann ich mich eigentlich auch nicht mehr bewegen. Also ich bewege mich, dann falle ich hier runter. So, dieses Gefühl. Ich werde stürzen. Wenn Angst Menschen dann so packt, dann bewegen sie sich tatsächlich keinen Millimeter mehr. Dann kann man sie nur noch da raus retten. Vielleicht auch das Beste, was sie dann machen, einfach da bleiben. Tohu wabohu, also das Bodenlose, die Wüste, die Leere, die Finsternis, kennst du das? Und Gottes Atem bewegte sich über dem Wasser. Letzter Satz, geheimnisvoller Satz. Der geheimnisvollste in diesem Abschnitt hier. Da steht Ruach, Gottes Wind, Gottes Atem, Gottes Hauch, Gottes Sturm. Man könnte auch Gottes Geist übersetzen, aber man ist unsicher, ob hier wirklich das Gleiche gemeint ist, was wir an Pfingsten gefeiert haben. Denn irgendwie ist das ja noch Chaos hier alles, ne? Kann man das denken, das totale Chaos? Da schwebt die Dunkelheit über dem Wasser und der Geist Gottes auch. Die Ausleger fragen sich da. Das Wort, was da steht, heißt auch nicht bewegen. Ich wollte es trotzdem hinschreiben, weil das Wort, was da eigentlich steht, klingt komisch. Zittern oder flattern. Also es gibt andere Stellen in der Bibel, wo die Knochen zittern. Gleiches Wort. Oder wo ein Adler über einem Nest flattert. Gleiches Wort. Also deswegen sagen manche, naja, vielleicht ist das der Sturm mehr. Also das noch nicht Gute, sondern das, so wie Dunkelheit, Sturm Gottes. Ne? Aber der flattert ja auch nicht, finde ich. Da bewegt sich, so ist meine Entscheidung an diesem Punkt, da bewegt sich etwas Göttliches im Dunkeln. Ich meine, an diesem Wort hier bricht schon die Hoffnung in dieses Chaos rein, dass sich dieses Chaos ändern kann. In so einer Welt leben wir, da zittert schon die Schöpfungskraft. Und das Erste, was ja dann nächsten Sonntag erschaffen wird, ist das Licht. Ne? Da zittert schon das, da schaltet gleich einer das Licht an. Das flattert da schon. So. In so einer Welt leben wir. Es ist eine Welt, die ihren Anfang hat in Gott, der Dunkelheit und Chaos zurückdrängt durch seinen Ruach, wie immer man das übersetzen möchte. Und mittendrin da eine Heimat für dich geschaffen hat und das ist das eigentliche Wichtige, immer wieder schafft, immer wieder erhält. Heute, morgen. Und dass da mal ohne das alles Chaos wäre, das spürst du manchmal noch. Du erlebst es manchmal sogar, spätestens wenn der Tod dir begegnet, dann merkst du, was hier gemeint ist. Der Text sagt, Gott ist der, der alles, nächster Vers dann, mit einem Wort hell machen kann, sogar das grauenhafteste Tohuwabohu. Und wir haben jetzt 2 Minuten Stille. Ihr hört dabei einfach so ein paar Klänge, weil sonst ist es nicht still, sonst hört ihr nur den Lüfter. Und du kannst dir einfach mal Gedanken darüber machen, was ist in deinem Leben gerade Tohuwabohu? Was ist das, was dir eigentlich Angst macht? Und möchtest du glauben, dass der Atem Gottes, der Ruach Gottes, bereits unruhig wird und vielleicht bald das Licht anmacht?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.